Hallihallo zu einer neuen Folge vom Open Science Radio. Heute mit Matthias.
Hallo.
Hallo Matthias und Konrad. Hallo Konrad, das bin ja ich. Okay. Ja, okay. Wir fangen gleich etwas albern an heute. Wir schreiben heute Juli, den 13. Juli 2016 und Open Science Radio Nummer 56. Wir haben gerade schon im Vorgespräch besprochen, der Counter zieht gerade ziemlich nach oben. Ne? Also ja, bis 30 ging es langsam hoch und jetzt haben wir richtig Gas gegeben.
Genau, also natürlich auch so ein bisschen gepusht durch die Events oder die eventbezogenen Folgen. Da kam ja einiges und auch natürlich die ganzen kürzeren Folgen. Aber tatsächlich gab es jetzt einfach auch viele Anknüpfungspunkte, was ich einfach eigentlich sehr angenehm finde. Also genau. Weil du halt tatsächlich ergibt sich so, oder man kommt jetzt so langsam in den Modus, dass das eine das andere ergibt, was ich wieder ganz spannend finde.
Ja, also und wir haben noch kiloweise Ideen an Leuten, die wir gerne vor das Mikrofon ziehen möchten. Also da ist noch kein Ende in Sicht und auch an News wird es sicherlich nicht mangeln. Und auch dieses Mal wollen wir uns mal wieder News zuwenden. Zumindest einen kleinen Überblick machen. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich hauptsächlich mehr ein bisschen mehr in die gezielten Themen reingehen, aber ab und zu so eine News-Folge ist, denke ich, gar nicht schlecht und es haben sich jetzt auch doch sehr interessante Sachen ergeben.
Genau. Wir hatten auch eigentlich für heute einen Gast geplant. Das mussten wir nochmal umdisponieren, aber das ist auf jeden Fall nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Das wird auch spannend. Deswegen heute mal wieder eine der Folgen, die so ein bisschen News-Überblick geben.
Genau.
Genau. Wollen wir noch einmal kurz in die Hausmeister-Themen einen Blick werfen?
Genau. Du hast ja noch was Schönes gemacht. Du hast nämlich dich hingesetzt und dich nochmal richtig hingesetzt. Genau. Und das ging gestern raus.
Genau.
Und die Sci-Hub-Session. Das war sicher eine Menge Arbeit für dich.
Ja, also das ist halt so ein bisschen das Problem bei diesen Konferenzaufnahmen oder bei so Session-Aufnahmen. Da hast du ja immer das Problem, du hast ein Mikro, maximal zwei, in dem Fall war es bloß eins. Und dann hast du ja so die Entfernung der Sprecher zum Mikro und hast aber den blöden Effekt, dass das Mikro halt alles aufnimmt. Das heißt auch die Geräusche, die nahe am Mikro sind, wenn jemand entfernt des Mikros spricht. Und naja, da hat man dann so Tastaturklacker und Tassen und Blattgeraschel drauf und man kann das halt nicht einfach verstärken. Also die relativ leisen Spur dessen, der da spricht, entfernt vom Mikro, kann man nicht einfach verstärken, weil man natürlich auch den Noise mit verstärkt. Und das war jetzt einfach so ein bisschen die Herausforderung, die ganzen Störgeräusche rauszufinden. Und es hat mich tatsächlich auch vor Probleme gestellt, weil ich einfach irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo meine Erfahrung zu Ende war. Also so Denoising und Declicking und sowas, das macht man hier und da mal, gerade wenn man auch so Musikaufnahmen anguckt. Aber im Prinzip ist das trotzdem etwas, was man einigermaßen hinkriegt. Aber da kam ich total an ein Ende. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir einfach entsprechende Unterstützung geholt und meinen guten Freund gefragt, der sich damit ein bisschen besser auskennt. Der hat mir so ein paar Tools noch genannt und ein bisschen mit den Frequenzbändern, auf die ich eingehen musste, geholfen. Und ich denke, wir sind noch relativ weit weg von optimaler Qualität, aber ich denke, es ist hörenswert und bis auf so ein, zwei Personen, die wirklich weit weg saßen, versteht man den Rest eigentlich ziemlich gut. Und das Wichtige war ja einfach, dass wir diesen Session-Mitschnitt online kriegen, weil einfach in der Diskussion ein paar sehr spannende Aspekte auch zum Tragen kamen.
Genau. Na, die ursprüngliche Idee, sollte man vielleicht nochmal sagen, war eigentlich, dass wir die Aufnahmen nur machen, um so mal vielleicht ein paar O-Töne rauszuschneiden und ein bisschen kleine Kommentare zu haben. So. Das hat sich dann allerdings in dieser Session so ergeben, dass das doch sehr viel Dynamik gewonnen hatte, wie du selber gerade sagtest, und viele interessante Punkte da mit dabei waren. Und wir dann im Nachhinein gesagt haben, oh, die würden wir doch sehr gerne so gänzlich rausbacken. Und die Leute haben auch zum Glück alle zugestimmt. Und deshalb konnten wir das machen. Aber von der Aufnahme war das ganz klar suboptimal, denn das war so ein kleiner Seminarraum oder ein relativ großer Seminarraum mit so einem U-Form-Tisch und einige saßen halt am anderen Ende, einer saß direkt neben mir und hat getippt, genau, das alles, was du gerade beschrieben hast, und das hat die Sache dann einfach aufnahmetechnisch sehr schlecht gestaltet, aber inhaltlich denke ich, es ist auf jeden Fall die Sache wert und deshalb hoffen wir, dass ihr darüber hinwegsehen könnt, ja. Über die schlechtere Soundqualität.
Ja, ich denke also, dass wenn man das nicht irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit anständigem Grundrauschen nebenan und Rattern und sowas und anderen Leuten hört, dann kann man dem Ganzen auch, glaube ich, sehr gut folgen. Und das lohnt sich inhaltlich einfach.
Okay. Genau. Gut. Zweiter Punkt zum Hausmeisterei.
Genau, es ist gerade etwas ruhiger bei unserem kleinen Open Science 101-Projekt. Urlaub, klassischer Stress vor der Sommerpause. Aber das ist nicht begraben. Und da geht es sicherlich auch demnächst weiter. Wir sind aber trotzdem für jeden, der da gern Einwürfe machen möchte oder sowas, immer her damit. Wir gucken da drauf und lesen mit und antworten auch. Bloß gerade sind wir ein bisschen außerhalb des wirklich produktiven Zyklus.
Genau. Und wir wollen das auch so gestalten, wir haben den Open Science Call, also den AG Open Science Call einmal pro Monat, und wir wollten eigentlich immer noch einen Anschlusscall direkt, ja, also im Anschluss an diesen Call eine Besprechung zum Open Science 101 haben. Dann hat man auch hier monatlichen Austausch dazu und bleibt up to date und kann gucken, wo Lücken sind und was noch gemacht werden muss. Das geht bald wieder in die Vollen, wenn die Sommerpause entsprechend, wenn der Vorsommerpausenstress fertig ist und dann die Sommerpause vorbei ist, denke ich, können wir da wieder volle Energie reinstarten.
Ja.
Gut, dann apropos reinstarten, dann legen wir gleich los mit unseren klassischen Themen.
Ne? Ja. SIW war wieder unterwegs. Ein Schatten flattert durch die Nacht und kauft heimlich oder gar nicht so heimlich interessante Wissenschaftskommunikations, wissenschaftliches Publizieren, related Lösung. Meine Güte, heute habe ich aber auch echt ein Artikulationsproblem. Genau, SIW hat sich jetzt nach Mendeley, also SSRN, das Social Science Research Network, einverleibt, was im Prinzip so ein Preprint Repository ist, was vor allen Dingen im Bereich der Social Sciences und der Rechtswissenschaften Anklang findet, also im weitesten Sinne auch durchaus Humanities. Und das hat sich LSW jetzt einfach gekauft. Und naja, wir kennen ja die Vorbehalte, die sind auch hier ähnlich gelagert wie bei Mendeley, nämlich dass diejenigen, die als User dieses SSRN nutzen, vor allen Dingen dort ihre Paper auch publizieren, was mittlerweile, glaube ich, 670.000 Paper ungefähr sind, von insgesamt so 300.000 Autoren, also eine ganze Menge Holz auch, dass die jetzt so ein bisschen befürchten, dass sich über diesen Weg hintenrum einfach das Copyright beispielsweise ändern wird. Also dass LSW, die ja durchaus bekannt sind für eher restriktives Copyright-Handling, jetzt auch über AGB-Änderungen, Terms of Services oder ähnliches Änderungen, die Nutzung der auf dem SSRN liegenden Papers verändert. Plus auch wieder hier der Vorwurf, dass sie eigentlich die Akquise bloß gemacht haben, nicht weil sie ein neues Journal oder ein weiteres Journal in ihrem Portfolio haben wollen, sondern weil sie einfach an die Nutzungsdaten ran wollen. Ja, und auch hier einfach die Befürchtung, dass LSW mit den Nutzungsdaten dann am Ende Schmu betreibt. Und ich würde das gar nicht so wahnsinnig weiter vertiefen. Ich meine, unsere Haltung zu LSW ist weit bekannt. aber ich habe zwei kurze Artikel dazu gelesen, die ich durchaus lesenswert fand. Das eine ist David Dobbs im New Yorker. Was mich gewundert hat, dass der New Yorker über solche Themen berichtet.
Ganz genau. Mhm.
Aber David Dobbs ist bloggt auch selber unter Neuron Culture, glaube ich. Und der hat also auch so ein bisschen Zugang zu dieser Wissenschaftswelt und hat da ein paar Gedanken geäußert unter dem Titel When the Rebel Alliance Sells Out. Finde ich einen sehr, sehr treffenden Titel. Also dafür schon mal Thumbs up. Und der zweite Artikel, der durchaus lesenswert ist, ist von Paul Gauder. Paul Gauder ist Jurist und beschäftigt sich des Öfteren mal mit den so Themen Open Science, Open Access, vor allen Dingen Open Access in den Rechtswissenschaften. Und der hat auf Medium was veröffentlicht. Da kann ich bei beiden Artikeln durchaus empfehlen, da mal reinzugucken. Ich habe jetzt, würde jetzt davon Abstand nehmen, einfach die Artikel zusammenzufassen, weil das lohnt sich einfach, die Lektüre selber. Und dann kann man sich da auch anschließend die eigene Meinung bilden.
Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten Abschnitt. Das ist dann Open Access und Lizenzen. Und wir hatten das gleich mal erwähnt, oder wir hatten es auf jeden Fall gesagt, dass meines Erachtens John Bohannon diesen Artikel geschrieben hat über Sci-Hub. Also wer sind die Nutzer von Sci-Hub? Er hat da Rohdaten bekommen von Sci-Hub, die gewisserweise noch anonymisiert wurden. Und diese Daten waren verfügbar. Und der Bastian Greishacke hat die sich genommen und noch mit anderen Daten zusammengeführt und miteinander korreliert und hat da doch sehr spannende Sachen gesehen. Er hat es, glaube ich, auch gegen die Bevölkerungsgröße gemappt und verschiedenste andere Sachen. Das ist, denke ich, ganz, ganz nette, ganz nette Übersicht, wie diese Daten teilweise vielleicht auch zu begründen sind.
Mhm. Ja.
Auf jeden Fall lesenswert.
Ganz, ganz schöne Übersichten hat er, also schöne Visualisierungstypen hat er genutzt, finde ich. Also gerade dieses, was so ein bisschen wie so ein Verteilungsdiagramm aussieht.
Das ist den Scatterplot, mit dem ich glaube, dann hat er noch die, hat ein bisschen Regression gemacht und wahrscheinlich die Standard Deviation mit reingemappt oder so.
Ja. Das finde ich wirklich einen coolen Ansatz. Also, ich meine, jetzt kann man auch wieder argumentieren, ist halt der klassische, ne? Aber finde ich gut.
Ja, ist aussagekräftig, ne?
Genau. Ja. Ich mag das ja ganz unten in dem Artikel, kommt ja dann immer der Autor, ne? Und bei Bastian steht dann drunter: A frustrated grad student who enjoys liberating data.
Passt.
Ach ja. Moments of honesty.
Sehr schön.
Ja. Lesenswert, genau.
Okay.
Wir alle kennen ja Peter Kraker. Umtriebiger Geist, ehemals Penton Principal Fellow, glaube ich, war es. Und mittlerweile auch sehr, also mittlerweile zum einen fertig mit seiner Dissertation. Glückwunsch, habe ich, glaube ich, schon persönlich gesagt, aber gerne auch nochmal an dieser Stelle. Und mittlerweile auch sehr umtriebig im Open Access Network Austria. Und da hat er mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Paper rausgebracht, The Vienna Principles, A Vision for Scholarly Communication in the 21st Century. Und wo sie neben so ein bisschen Einleitung mal sehr klar benennen, was eigentlich die Defizite im gegenwärtigen System des wissenschaftlichen Publizierens sind und danach 12 Prinzipien klar herausstellen, wie wissenschaftliches Publizieren aussehen sollte oder was wissenschaftliches Publizieren leisten sollte. Sind halt so die üblichen Forderungen drin, die man in ganz vielen Open Access und Open Science related Principle Papers findet. Accessibility, Reusability, Reproducibility, Transparency. Aber es ist halt sehr explizit auf das wissenschaftliche Publizieren gemünzt und halt auch nochmal wirklich kurz und knapp herausgestellt. Und das finde ich super. Unter anderem sind da so Punkte drin, die mir bei vielen anderen fehlen, nämlich Collaboration, Quality Assurance und Evaluation, was ich gerade den Punkt Evaluation finde ich einfach auch nochmal einen sehr interessanten. Ja, und das Projekt findet halt nicht im luftleeren Raum statt, sondern es gibt ja an diversen Stellen einfach Initiativen, die sich mit der Frage, wie zukünftig das wissenschaftliche Publizieren aussehen kann, beschäftigen. Und unter anderem haben sich da hat sich da das Autorenteam der Vienna Principles auch abgestimmt mit so Initiativen wie der Working Group for Scholarly Science, Scholarly Communication bei Force 11. Also ich denke, da ist das traut man auch dem Peter und seinen Kolleginnen und Kollegen zu, dass sie da nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen, sondern da gucken, wo links und rechts ähnliche Initiativen existieren und was da die Aktivitäten und was da so die Common Ground sind und das dann mit aufnehmen und nicht abseits liegen lassen. Insofern schönes Projekt, weil einfach sehr klar herausgestellt und wie gesagt, in den 12 Prinzipien sind einfach so ein paar drin, die ich nicht oft lese. Sowas wie Collaboration, sowas wie Evaluation, sowas wie Validating the Progress Process und das finde ich schon ganz, ganz gut.
Mhm. Wenn das jemand gut machen kann, dann der Peter.
Genau.
Gut. Okay, und weiter geht's im Open Access und Lizenzenbereich. Der uns allbekannte Preprint Server Archive wird bald etwas mehr Funding bekommen, um ihn etwas zu modernisieren. Ne? Und Archive ist ja so, wirklich so für Mathematiker und Physiker eigentlich die große Anlaufstelle. Und ja, das wird entsprechend gewertschätzt und es soll etwas modernisiert werden. Es gab auch noch eine Umfrage, was die Nutzer wirklich möchten. Und das ist teilweise sehr, sehr durchwachsen. Ob solche Änderungen überhaupt nötig sind oder und gewollt sind. Unter anderem werden Links zu den referenzierten Publikationen gewünscht. Das ist relativ hohen Zuspruch bekommen. Und auch andere Formate für den Zitationsexport wurden gewünscht. Also da gibt es verschiedenste Sachen, die geplant sind. Also das ist doch schön, dass da auch Bewegung reinkommt und dass das nicht stillsteht, denn das ist schon eine wichtigere Infrastruktur innerhalb der Community.
Okay.
Und dann sind wir schon bei der neuen Sektion Tools und da läuft uns ein alter Bekannter über den Weg, nämlich Peter Kraker, schon wieder.
Ja, im Rahmen seiner Dissertation hat Peter ja das im weitesten Sinne das Bett bereitet für das Projekt Open Knowledge Maps, was er dann letztendlich mit einem Team von einigen Leuten an den Start gebracht hat. Und ich glaube, die hatten so ein bisschen so ein Soft Launch und sind jetzt aber vor kurzem tatsächlich jetzt auch offiziell gestartet. Hatten den Ansturm, glaube ich, gar nicht erwartet. Denn wenn ich das so richtig gesehen habe, waren so einige die ersten Stunden nach der offiziellen Ankündigung die Server dann doch, schwer unter Beschuss. Weil einfach viele Leute das ausprobiert haben. Was Open Knowledge Maps macht, ist sozusagen die verschiedenen Strömungen und Aktivitäten innerhalb von wissenschaftlichen Bereichen, sage ich jetzt mal, kann man vielleicht auch weiter aufziehen, kann man aber auch sehr eng fassen, mal zu visualisieren und darzustellen, wie auf so einer Map. Und es gibt so ein paar. Es gibt auf der Webseite den Punkt Discover Maps und da gibt es zwei Beispiele, unter anderem eine Map zu diesem Zika-Virus, wo man sich das Ganze ganz gut angucken kann und dann so in etwa auch erahnen kann, was es denn eigentlich tut. Und gerade so dieses Verlinkungen und Verbindungen visualisieren, ist ja so in den letzten Jahren durchaus hier und da mal aufgepoppt. Es gab so Projekte, die das gemacht haben mit Diskursen. Es gab Projekte, die das gemacht haben mit Personen, kennt man, so diese Social Network Graphen. Und so habe ich das Gefühl, ist das hier auch intendiert. Und ich finde sowas eigentlich ganz gut, weil man dadurch ein bestimmtes Thema mal so auf einen Blick tatsächlich und jetzt nicht übertragen, sondern wirklich auf einen Blick mal sich erschließen kann. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also diese Bird's-Eye-Perspektive, diese Vogelperspektive, wo du dann entscheiden kannst, wo wählst du dann eigentlich den Punkt, an dem du jetzt einsteigst in das Thema.
Und das finde ich eigentlich
ziemlich cool.
Ja, man muss natürlich sagen, ist es noch relativ eingeschränkt, weil sie es bisher nur auf den PLOS-Papern meines Erachtens gemacht haben. Genau. Und das kann natürlich noch sehr viel cooler werden, wenn da mehr reinkommt. Aber es ist halt, bei PLOS ist man einfach auf der sicheren Seite. Man kann einfach alles nutzen, weil es halt alles Open Access ist. Von daher ist es ein schöner Startpunkt, der hoffentlich noch bald ausgebaut wird.
Ja. Peter erklärt auch nochmal, wie immer, so ein bisschen das Problem bei uns. Man guckt sich so die Themen an, aber steigt jetzt nicht so tief ein. Es gibt aber einen Blogpost, in dem Peter selbst mal erklärt, was eigentlich, was so der Ansatzpunkt dieser Open Knowledge Maps ist und was sein Gedanke war, warum das Ganze eigentlich einen Platz und eine Zukunft haben könnte. Und den verlinken wir einfach mit, ist äußerst lesenswert.
Gut.
Auch so ein bisschen den Punkt, wie entdecke ich eigentlich Themen, ist der nächste Punkt auf unserer Liste. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir neben PeerJ einen zweiten Liebling haben.
Hm. Wer hätte das gedacht?
Genau, das Rio Journal. Was ich aber einfach für mich selber total gut begründen kann, weil das einfach super gemacht ist. Und sich gut bedienen lässt, man kann gut navigieren. Also die Haptik der Webseite, die Optik der Webseite, die Usability finde ich alles ziemlich gut gelungen. Und jetzt gibt es eine neue Funktion, nennt sich Research Collections. Und das ist so der Ansatz, mal Paper zu verschiedenen oder es sind ja nicht immer nur Paper auf Rio, sondern es können auch genau. Anträge, es können auch Zwischenberichte sein, sonst was, mal das zu bestimmten Themen zusammenzugruppieren. Und das finde ich einen äußerst natürlichen Einstieg in ein Thema. Weil klar, wenn ich zu einem bestimmten Punkt mich schlau machen will, dann kann ich auf die Plattform gehen und dann nach Schlagworten suchen. Aber diese Schlagworte geben mir zu spezifische Ergebnisse. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Collections, die man ja nicht nur bei Rio findet, sondern auch bei anderen moderneren Journals, ich glaube, eLife macht was Ähnliches, PeerJ macht was Ähnliches, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man da einen ganz guten Einstieg hat, ohne gleich zu spezifisch zu werden. Hm. Sondern da hat man hier ist mal zu diesem Thema mal so eine Sammlung an dem, was wir dazu haben.
Das ist ja das, was wir schon sozusagen seit Jahren sozusagen predigen. Letztendlich sollte es darin gehen, dass man diese Journale vielleicht auflöst und eigentlich nur eine große Datenbank hat und dann können sich Communities wieder um Schlagworte gruppieren. Und das Tolle ist halt, man kann hier sehr fein die Granularität bestimmen. Man kann sagen, okay, jetzt will ich hier irgendwas zu einem größeren Thema haben oder jetzt mit so einer Collection vielleicht was zu einem etwas kleineren Thema. Ja. Und das ist, denke ich, ein wunderschöner Ansatz und das muss noch viel weiter ausgebaut werden. Also Journale sind einfach eine Erfindung aus einer Zeit vor dem Internet und das muss man einfach, diese Vorstellung, die wir haben, einfach revidieren und durch neuere und agilere Sachen eigentlich ersetzen. Und genau das ist so dieses Collections zum Beispiel. Ja.
Finde ich gut, weiter so. Hm. Schön ist halt auch immer, was ich gut finde, ist nicht nur das inhaltlich, sondern ich mag das einfach, wenn du bei diesen Journals oder bei solchen Projekten eine kontinuierliche Entwicklung siehst. Also es gibt immer wieder neue Features, es gibt immer wieder das Nachdenken darüber, was können wir anders, was können wir neu, was können wir besser machen, was können wir zusätzlich machen, aber auch sozusagen auf dem gleichen Zweig dann immer wieder die Auseinandersetzung damit, ist das, was wir schon mal gemacht haben, wirklich jetzt gerade noch sinnvoll oder war das für jetzt vielleicht kein Erfolg? Das finde ich einfach super, wenn man sowas mitverfolgen kann und sehen kann. Und insofern kann ich das nur gut heißen, dass man das so macht. Ja, nächster Punkt auf der Liste ist etwas, wo ich vor kurzem drauf gestoßen bin. Ich folge seit einer ganzen Zeit einem Blog, was sich nennt Connected Researcher. Ist, glaube ich, auch ein amerikanisches Blog, was so ein bisschen sich zum Ziel gesetzt hat, im Prinzip eine Liste händisch zu kuratieren von Tools, die in der Wissenschaft genutzt werden. Explizit Tools, die kollaborativ genutzt werden können und natürlich damit auch mit so einem Blick auf Open Science. Und der Thomas, der das Blog betreibt, macht das halt wirklich händisch und kuratiert und das ist echt umfangreich und ich finde es ziemlich abgefahren, das, was da mittlerweile zusammengekommen ist, diese Liste. Und unter anderem bloggt er auch hin und wieder zu Tools, die er entdeckt hat. Und jetzt gab es einen einen kleinen Blogpost über ein Tool, was sich nennt Labworm. Und im Prinzip macht Labworm so ein bisschen unsere Tool-News-Section obsolet. Labworm ist eine Plattform, die dafür da ist, dass Wissenschaftler Tools entdecken können, die von anderen Wissenschaftlern geteilt wurden oder empfohlen wurden. Das Ganze ist also so ein bisschen so hier, ich nutze für meine Datenvisualisierung Modeler oder keine Ahnung, und dann empfehle ich das mal oder packe das auf die Plattform. Man kann also neue Tools da anmelden, veröffentlichen, und dann gibt es wieder Researcher, die das konsumieren oder auch ausprobieren und dann vielleicht noch einen Kommentar dazu schreiben, was sie gut finden, was sie vielleicht nicht so gut finden. Und man kann nachsuchen, es gibt jede Woche legt oder ist auf der Plattform, werden die Top 5 Highlight-Tools gewählt. Es gibt eine Highlight-Tool-Sektion, ich glaube 15 für jedes Jahr. Also das ist irgendwie so ein bisschen, ja, eigentlich so ein bisschen das Tool-Karussell. Und ich habe da so ein bisschen durchgestöbert und habe tatsächlich so alte Bekannte gesehen, aber auch ein oder zwei oder drei, die ich durchaus interessant fand. Da ist halt auch eine Menge sehr Spezifisches drin. Also Tools,
auf jeden
die
Fall.
In einem kleinen Bereich angewendet werden, aber überall anders vielleicht gar nicht so. Aber vielleicht ist genau das der Vorteil, habe ich mir so überlegt. Weil klar, in dem Moment, wo ich ein Tool finde, was explizit in der Bioinformatik zum Einsatz kommt und nur da zum Einsatz kommt und ich mir das einfach angucke, habe ich aber vielleicht eine Idee, dass das auch sinnvoll einsetzbar wäre in anderen Fachbereichen. Keine Ahnung, in der Physik, wenn es um die Verarbeitung von dem Verhalten fluider Massen oder sowas geht. Keine Ahnung, aber vielleicht, ich halte das eigentlich für einen sehr, sehr sinnvollen Ansatz, weil dadurch so ein bisschen die Barriere weggenommen wird, dass man sich auch mit anderen Fachbereichen oder von anderen Fachbereichen so inspirieren lassen kann. Und das finde ich auf Basis der Tools-Sache, finde ich das super, weil das wenig davon hat, so nach dem Motto, naja, jetzt bin ich Physiker und muss mich bei den Algorithmen der Bioinformatiker bedienen, weil ich vielleicht keine eigenen schreiben kann. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen Vorbehalte einfach wegnimmt.
Ja, aber das ist eine wirklich schöne Sammlung. Das sieht auch wirklich nach nützlichen Sammlungen aus. Ich sehe hier auch aus meinem Bereich so NGS-Pipelines und Bioinformatics und was, sind ein paar gute Sachen dabei. Zumindest die Klassiker. Meine Tools noch nicht. Das kann ich ändern. Gut, schauen wir mal. So, dann haben wir noch unsere Section Open Data.
Genau. Es gibt einen Rat für Informationsinfrastrukturen. Wusstest du das?
Nein, wusste ich nicht.
Ich habe auch irgendwie so ein bisschen blöd oft aus der Wäsche geguckt. Ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass man viele Initiativen zumindest auf dem Schirm hat, schon mal wahrgenommen hat, gerade in diesem Bereich Open Science. Aber es gibt immer mal wieder so Akteure, die von links und rechts da reinfliegen, wo ich so denke, hä? Und das ist so ein bisschen bei diesem, also das ist jetzt überhaupt gar kein Qualitätsurteil. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht viel über den Rat für Informationsinfrastrukturen. Ich hoffe, da kann unser für heute eigentlich gedachter Gast uns auch so ein bisschen mit auf die Sprünge helfen.
Genau, aber pssst.
Auf jeden Fall gibt es diesen Rat und der spricht Empfehlungen aus. Unter anderem für so Akteure wie die Hochschulrektorenkonferenz, wahrscheinlich auch den Wissenschaftsrat und diese ganzen Geschichten. Und der hat jetzt kürzlich Empfehlungen für das Jahr 2016 rausgegeben. Und da findet sich ein ganz interessanter Punkt, nämlich unter Punkt 421 heißt es tatsächlich, oder empfiehlt dieser Rat tatsächlich den Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Und wir sind ja so gerade so ein bisschen im Jahr des Aufbaus der Forschungsdateninfrastrukturen, siehe European Open Science Cloud. Und dann ist es, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann nur konsequent ist, dass so ein Rat das auch auf nationaler Ebene empfiehlt oder ob man da vielleicht bewusst auch die nationale Ebene gewählt hat und nicht gesagt hat, als Teil einer European Open Science Cloud ist es empfehlenswert, die nationalen Infrastrukturressourcen zu nutzen. Also, weißt du, was ich meine? Ich bin nicht so sicher, warum man nicht gleich auf die europäische Ebene geht und dann nur auf die nationalen Infrastrukturen zurückgreift, sondern dass man hier explizit von einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur spricht. Und man hat sogar halt mit NFDI die Abkürzung dafür. Und ich habe immer so ein bisschen die Wahrnehmung, wenn es eine Abkürzung dafür gibt, dann ist es auch etwas, was man explizit so als so eine Organisationseinheit einrichten möchte.
Ja, aber interessanterweise, wir haben schon die National Grid Infrastructure. Das ist natürlich, okay, gut, ist vielleicht parallele Entwicklung.
Wahrscheinlich baut das aufeinander auf. Ne? Und wir verlinken mal das PDF, aber es gibt unter 4.2.1 halt den Punkt, da zitiere ich einfach mal, ist nicht lang der Abschnitt. Viele Aspekte des Forschungsdatenmanagements sind generischer und damit übertragbarer Natur, auch wenn die im Wissenschaftssystem generierten Daten selbst insgesamt sehr heterogen sind. Mit Blick auf Kosten und Effizienz können und sollen generische Dienste arbeitsteilig aufgebaut und angeboten werden. Der Rat für Informationsinfrastrukturen schlägt daher die Gründung eines Verbundes vor, der die vorhandenen Kompetenzen bündelt und für eine Grundversorgung mit Speicherinfrastrukturen und Services sowie einen schnellen Kompetenztransfer im Wissenschaftssystem sorgt. Diese nationale Forschungsdateninfrastruktur sollte die Form eines Netzwerks haben, Disziplinen- bzw. Community-übergreifend angelegt sein und sowohl die existierenden großen Informationseinrichtungen als auch die nationale Ebene der ESFRI-Projekte und die Repositorien weiter in ihren Bedarfen hinreichend homogener Nutzergruppen einbinden. Also man sieht schon, wohin es geht, und die werden sich sehr bewusst auch auf die europäische Ebene öffnen, und wahrscheinlich wird das auch genau der Teil der European Open Science Cloud sein. Aber bis auf diese ESFRI-Projekte ist halt diese europäische Perspektive an der Stelle, fehlt mir da so ein bisschen.
Ja, aber vom Ansatz her klasse, ne? Also genau das, was wir immer sagen, also genau solche Infrastrukturen bräuchte man, und das ist doch sicher eine Lücke, die zu schließen ist, und was hier hoffentlich gemacht wird.
Genau. Es gibt zu diesem Punkt 4.2.1 gibt es noch diverse Unterpunkte, und ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe jetzt bloß einige überflogen. Ich habe aber beispielsweise nichts gesehen zu einer Empfehlung, wie das Ganze finanziert werden soll. Das wäre halt noch spannend gewesen.
Das ist jetzt erstmal nur eine Empfehlung, das ist noch komplett ohne derartige Überlegungen. Ne?
Ja. Steht vielleicht auch irgendwas dazu drin, ich weiß es nicht, aber ja. Jo. Dann gibt es eine Initiative von der Research Data Alliance in Zusammenarbeit mit dem International Council for Science World Data System. Auch etwas, was uns, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen mal über den Weg gelaufen ist.
Genau, das hatten wir schon auf dem Schirm. Genau.
Die haben jetzt ein Framework for Scholarly Link Exchange ins Leben gerufen, zu dem ich en Detail überfragt bin.
Ich habe mir das auch noch nicht angeschaut. Link Exchange, das klingt irgendwie so nach Spammer, der einen fragt, wollen wir nicht auch hier Links austauschen?
Ja, ich glaube, es geht tatsächlich um das Öffnen von bestimmten Funktionen oder von bestimmten Daten für Drittanbieter. Und wenn man sich mal die Supporting Organizations anguckt, dann ist da sowas wie Crossref, DataCite, OpenAIR, RMAP, also durchaus alles auch bekannte Organisationen, und dann wird vielleicht auch deutlich, wohin es gehen soll. Oh, das Ample ist auch wieder dabei.
Stimmt.
Die mischen auch überall mit.
Ja, guter Laden.
Ja. Also wer das soll hier mal nur kurz genannt sein, da kann man sicherlich mal genauer nachlesen, was es denn ist. Habe ich jetzt nicht getan, zu meiner Schande.
Dann machen wir nochmal weiter mit einem anderen Punkt, eine Reaktion auf etwas. Wir erinnern uns, dieser unsägliche Artikel oder Comment im New England Journal of Medicine über Research Parasites, also People, also Leute, die von anderen Leuten die Daten nehmen und dann in ihre eigene Forschung nutzen, um damit neue Erkenntnisse zu gewinnen. Unmöglich. Also die ganze Community hat sich über diesen Artikel irgendwie weggelacht, weil es einfach ein Unding ist. Ne? Das ist dieses bisschen Elfenbeindenken, oh, ich habe hier irgendwie Daten generiert, das sind jetzt meine und die gebe ich auch nicht raus, das ist nur alles meins. Und das ist natürlich super lächerlich. Und die Reaktionen waren vielfältig, wie schon gesagt, in der Community. Aber jetzt hat auch die ISCB eine Reaktion verfasst oder ein kleines Statement verfasst. Also die ISCB ist die International Society of Computational Biology, bin ich sogar Mitglied drin. Und die haben ganz klar gesagt, das ist natürlich ein Unding und Daten, die mit öffentlichen Geldern finanziert sind, müssen auch entsprechend der Wissenschaft und der Gesellschaft entsprechend zugänglich sein und müssen genutzt werden können. Also alles, was hier schon gesammelt wurde, wurde da durch diese starke Organisation natürlich auch nochmal unterstrichen. Nur so als kleiner Hinweis, dass das auch von höheren Ebenen sehr missfällig gesehen wurde, dass es jemand sich sowas überhaupt herausnimmt und mit sowas überhaupt, also sich eigentlich nur lächerlich macht, sowas zu behaupten und sowas zu sagen. Mm. Es ist ein sehr, sehr, sehr seltsames Verständnis, was diese Leute da an den Tag gelegt haben. Und dass sowas in so einem Journal landet, echt, also, ja, unbegreiflich.
Wie sagt man das so schön? Da hat der Zensor wieder geschlafen.
Ja, aber da war der Zensor wieder pinkeln, glaube ich, ist ja auch die Phrase. Aber also, ja, aber stimmt. Also da hat jemand nicht aufgepasst, der hätte aufpassen sollen, denn das ist einfach peinlich. Also ich, ja, anyway. Gut. Weiter geht's zu Peer Review und Metrics. Und da haben wir eigentlich eine wunderschöne Entwicklung und etwas, was wir auch wieder hier, wir können es wieder voll auf die Schultern klopfen, was wir nicht alles Tolle schon vorausgesagt haben oder immer sagen. Okay. Es geht darum, der Journal Impact Factor ist wie hinlänglich bekannt, also zumindest für uns hinlänglich bekannt, totaler Bullshit. Und das war, wir haben es auch schon gesagt, also ich habe ja diese, schon seit einer Weile diese mir auferlegte, diese auferlegte Aktion, wenn jemand Impact Factor sagt, sage ich Bullshit und erkläre dann, warum. Denn es ist mathematisch totaler Mumpitz. Also der Impact Factor ist einfach ein sehr schlechtes oder sehr schlechte Metrik, weil es die durchschnittliche Zitation innerhalb eines Journals der Paper darstellt und nicht zum Beispiel den Median, der sehr viel aussagekräftiger ist. Und das wurde hier in einem kleinen Newsartikel auf Nature, also Nature News, auch zum Besten gegeben, beziehungsweise da gehen sie, also das sind sehr schöne Graphen, die das auch belegen oder zeigen, dass nämlich die, wenn man sich mal diese Verteilung von Impact-Faktoren anschaut, dass ein Großteil der Publikationen innerhalb eines Journals bei Weitem unterhalb dieser, also unterhalb des Impact-Faktors liegen. Und also das, in diesem Newsartikel wird das gezeigt und sie verweisen einen auf BioArchive abgelegtes Dokument, also eine Publikation, in der das genau noch diskutiert wird. Die haben sich Daten, glaube ich, bei Thomson Reuters gekauft und haben das entsprechend gezeigt. Und es ist schön, das aus deren Hause zu hören, denn das ist letztendlich, wer ist denn dahinter? Ich schaue hier mal auf die Publikationsliste aus, oder wer das alles ist. Dahinter stehen Leute, der Executive Editor von PLOS, dann Advocacy Director of PLOS, Editor-in-Chief von Science, Executive Director of eLife, Chief Editor of the Embo Journal, Head of Editorial Policy, Nature Research, Springer Nature, Publishing Director, The Royal Society. Also nur, um mal zu zeigen, wer das sagt. Also letztendlich die High-Impact-Journale sagen selber, das hier ist keine schöne Metrik und das möchten wir auf keinen Fall sehen, dass Leute das nutzen, um andere Leute zu bewerten oder am einzelnen Publikationen zu bewerten. Es ist ein Journal-Impact-Factor und man sollte das wirklich nutzen, um Journale mehr oder minder bewerten zu können. Und sie verweisen auch auf DORA, also diese was ist denn das, ein Agreement sozusagen, auch sozusagen nicht auf Impact-Faktoren zu schauen, wenn man Leute anwirbt oder wenn man Stellen ausschreibt. Und ich glaube sogar, ich muss gerade nochmal nachschauen, ich glaube, Thomson Reuters selber sagt auch, dass es, also auch in diesem Newsartikel werden sie da zitiert, dass der dass der nicht dafür genutzt werden soll, der German Impact Factor. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wenn man sich hier teilweise bei deutschen Universitäten auf höhere Stellen bewirbt, muss man irgendwie einen aufsummierten Impact Factor angeben oder einen aufsummierten Impact Factor der Top 10 Paper, sieht man, dass das total hirnrissig ist und dass das unbedingt aus den Köpfen raus muss. Das als Metrik zu nutzen, um Leute zu bewerten und Mittel und Stellen zu vergeben. Mhm. Und das ist ein sehr schönes Signal und ich hoffe, dass sagen wir so, wenn man mit so einem hier Nature News rumwedelt und oder so einen entsprechenden Artikel irgendwo hinlegen kann, ist das schon besser, auch wenn man, wie schon gesagt, mathematisch es immer belegen konnte, dass es eigentlich totaler Mumpitz ist. Hm.
Ich weiß nicht, ob das schon wirklich in den Anfang steckt, aber ich frage mich übrigens jedes Mal, wenn wir über Metriken sprechen, wann dann die Diskussion losgeht, dass auch sowas wie Altmetrics eigentlich bescheiden ist. Sozusagen, dass jegliche Metrik eigentlich immer irreführend ist.
Und ja.
Ja, also ich meine, ich frage mich dann halt an der Stelle, irgendwo muss man es ja machen. Ne? Wir bauen ja Metriken, damit wir uns die Welt vereinfachen, damit wir klassifizieren, kategorisieren können und uns das an irgendeiner Stelle für irgendeine Entscheidung die Grundlage bereitet. Und insofern werden wir da, glaube ich, nicht das ganze Thema überwinden.
Auf keinen Fall. Ne? Also ich stimme zu, dass es auch Altmetrics ist nicht optimal, aber es hat schon mal den Vorteil im Vergleich zum Journal Impact Factor. Vielleicht sollte man wirklich, das Problem ist, wir sagen immer Impact Factor. Man sollte ganz klar Journal Impact Factor sagen. Dann macht das auch ganz klar. Da handelt es sich um eine Möglichkeit, die Performance eines Journals zu messen, aber nicht von einzelnen Papern. Der Altmetrics Score ist schon besser, weil es hier sich um ein einzelnes Paper handelt, was damit bewertet wird. Ob das nun sehr, sehr, sehr gut ist oder sehr, sehr schlecht ist und deshalb viel diskutiert ist, ist was anderes. Aber es kann zumindest mal zeigen, okay, hier ist irgendetwas besonders mit dem Paper, dass man sich hinsetzen muss und das Paper dann noch lesen müsste in Gänze oder zumindest teilen, das kann natürlich das Score nicht ersetzen. Und du hast recht, das ist natürlich einfach eine Vereinfachung, um erstmal vielleicht sozusagen zu filtern und dann zu gucken, um dann gucken zu können, was ist denn eigentlich mit dieser Sache los. Mhm. Perfekt ist das natürlich alles nicht.
Mhm. Ja, naja. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg, der richtige Weg ist auf jeden Fall der, das ganze Thema Journal Impact Factor sehr genau zu hinterfragen.
Genau. Und die empfehlen hier auch eben nicht den Impact Factor irgendwie mit 3-Komma-Stellen einfach hinzuschreiben, sondern eigentlich auch diese Verteilung darzustellen, wie das genau aussieht und auch klar zu sagen, dass das bitte nicht für die Bewertung von Leuten oder einzelnen Artikeln genutzt werden möge.
Das finde ich übrigens auch einen durchaus spannenden Aspekt. Ein Vorteil von Altmetrics ist ja beispielsweise, dass sie diesen Donut, dass man Donuts sehen kann, aus was für Aspekten sich dieser Faktor jeweils zusammensetzt. Genau. Und das ist halt beim Journal Impact Factor nicht gegeben. Das wäre aber mal spannend. Also der erste Schritt wäre vielleicht sogar, damit die sich ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit erarbeiten oder ein bisschen mehr Validität oder ein bisschen mehr Transparenz, tatsächlich hier auch und sich ein System zu überlegen, wie man das, die Bewertung anders darstellen könnte. Mhm. Oder überhaupt visualisieren könnte.
Ja, es wird ja auch als Teil dieses Papers wird auch gesagt, sie empfehlen den Publishern, ihre Zitationslisten offen bei Crossref abzugeben, damit auch die Sachen nachanalysiert werden können. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Also ich persönlich nutze auch Altmetrics auf meiner persönlichen Website. Ich linke das gerne rein, eben weil man da genau sieht, okay, das wurde irgendwie 5-mal getwittert und ist bei 3 Blogposts irgendwie untergekommen. Ich mag diese Transparenz und genau das Gleiche bräuchte man natürlich auch für diese Journal Impact Faktoren oder diese Verteilung, das wird auch gesagt, dass man einfach das mal aufzeigt. Aber natürlich ist das Beste natürlich, wenn ich bei jeder meiner einzelnen Publikationen auch sagen kann, es wurde so und so häufig zitiert und eigentlich dieses Zitationsnetzwerk hätte. Ne? Das ist natürlich momentan einfach dem Mangel geschuldet, dass diese Daten nicht öffentlich verfügbar sind. Die haben auch gesagt in dieser Publikation, die haben diese Sachen, ich glaube, bei Thomson Reuters oder Web of Science gekauft, ich weiß nicht, nee, bei Thomson Reuters, genau. Und es könnte, wenn man es bei Web of Science kauft, anders aussehen oder so. Ja, also das ist, oder bei anderen Anbietern könnte es zumindest anders aussehen, aber die Tendenz wird definitiv die gleiche sein. Hm. Das ist wieder mal definitiv eine Motivation, auch diese Daten zu befreien, dass man wirklich auch ordentliche Metriken generieren kann. Und da einfach was Solides in der Hand hat und nicht diese seltsame Zahl, die eh Mumpitz ist. Einfach Mumpitz. Und jetzt könnt ihr das auch allen Leuten sagen, könnt ihr dieses News auf den Tisch legen und sagen, hier, liest das durch, Chef, das sind irgendwie 2 Minuten gelesen und dann ist das hoffentlich endlich mal gegessen, dieses leidige Thema. Mhm. Gut.
Ja, auch ein sehr dickes Brett, was man da bohren muss.
Ja, das wird noch aus vielen Köpfen erstmal rausgespült werden müssen. Ja. Gut. Weiter geht's noch zum letzten Themenabschnitt, alles, was noch sozusagen übergeblieben ist in der Michelle Ennis Section.
Genau. Und ich glaube, wir sollten hier im Podcast nicht so wahnsinnig viel auf das Thema Brexit eingehen. Mhm. Aber tatsächlich frage ich mich, was das Ganze für die Wissenschaft bedeutet und insbesondere natürlich für Open Science. Und es gab jetzt im Guardian einen Artikel dazu, dass man sozusagen, dass sich der Brexit sozusagen schon auf EU-Projekte in der Wissenschaft auswirkt. Und das kann ich tatsächlich auch aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also ein Teil meiner Arbeit ist es ja genau, mit wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen EU-Projektanträge zu schreiben. Und tatsächlich ist bei den Projekten, die wir gerade evaluieren oder wo wir überlegen, uns da zusammenzutun und etwas einzureichen, überlegen wir sehr, sehr genau, ob wir Partner aus UK hinzunehmen wollen, weil wir A, nicht wissen, wie das bei der Evaluation läuft. Ne, die Befürchtung ist natürlich, alle Anträge, die gerade bei der EU eingehen, werden unter der Hand so ein bisschen auf Hold gesetzt, solange bis geklärt ist, ob jetzt Brexit oder nicht Brexit. Und das will natürlich keiner. Und die zweite ist, selbst wenn man den Antrag dann kriegt, was macht man, wenn sich während des Projekts dann was ergibt? Und das ist einfach eine sehr, sehr unschöne Art und Weise, wie man jetzt Steine in den Weg gelegt bekommt. Und ich denke, das geht nicht nur uns so, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das vielen Organisationen und Unternehmen so geht, die gerade einfach überlegen, oder normalerweise wissenschaftliche Partner aus UK mit in ihre Projekte nehmen würden und jetzt halt auch, wie wir beispielsweise, sich zweimal überlegen, ob sie wirklich Universitäten aus UK mit in diese Projektkonsortien nehmen.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, England ist auf Seiten von Open Science ein richtiges Zugpferd immer gewesen. Da gibt es viele sehr, sehr starke Gruppen. Also das ist wirklich sehr, sehr schade, wenn das wirklich so kaputt geht.
Also die Gruppen wird es weiterhin geben. Das Problem ist bloß, sollte England wirklich aus der EU austreten, diese Gruppen haben schon eine wahrnehmbare Lobby in Brüssel. Und diese würden sie dann verlieren. Und es würde so ein bisschen vielleicht auch Input-Vakuum entstehen für das Thema Open Science Lobby in Brüssel. Und das wäre natürlich einfach extrem schade.
Gut.
Wir haben natürlich auch den zweiten Kandidaten unserer Lieblingshaustiere, hätte ich jetzt beinahe gesagt. keine Folge ohne LCW, aber auch keine Folge ohne PJ. PJ hat jetzt einen Move hingelegt, den ich gar nicht so für möglich gehalten hätte, oder anders, über den ich gar nicht nachgedacht hätte. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, und sie probieren es zumindest mal in einer Beta-Version aus, dass man, Stellenausschreibungen im weitesten Sinne, auch bei ihnen auf der Plattform ausschreiben kann. Was ich einen sehr, sehr cleveren Zug halte. Weil du auf PeerJ natürlich Leute mit einem bestimmten Mindset findest. Und du damit sehr genau auch versuchen kannst zu zielen, wen du gerne hättest, der sich bei dir bewirbt. Und das finde ich den spannenden Aspekt. Also, dass PeerJ jetzt eine Jobbörse macht, das ist schon irgendwie clever. Aber ich finde, Die Cleverness ist tatsächlich, spielt sich tatsächlich auf Seiten derjenigen, die da Job-Postings oder Stellenausschreibungen einstellen aus. Weil die haben natürlich eine gewisse Audience.
Temporär natürlich nur, solange das Ganze sozusagen, solange es noch so eine hippe Sache ist. Wenn es jetzt sozusagen erstmal, wenn es erstmal zum Mainstream wird, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so. Aber ja, stimme ich dir zu. Also ich weiß, was du meinst, ja. Ich denke, es ist auch ein valides Finanzierungsmodell. Also jetzt machen sie erstmal umsonst oder kostenlos, sagen wir das so. Ich denke, das wird sich dann irgendwann ach so, das schreiben sie, glaube ich, sogar, oder? Nee, machen es bisher nur frei. Aber das kann natürlich sein, dass es dann, wenn das immer etabliert ist, dass das dann auch entsprechend zu Geld einfach in die Kasse bringt. Was ich jetzt auch finde, okay, das ist, finde ich jetzt nicht verwerflich.
Also was sie machen oder wo sie dann das Ganze als Payment-Modell fahren werden, ist, dass du dann das entsprechende Job-Posting als Zusatzinformationen bei einem Artikel mit angezeigt bekommst, der sozusagen im selben Themenfeld liegt.
Naja, okay. Na?
Was natürlich dann wirklich super zielgruppengenau ist.
Wir mal schauen. Also ich denke, wir hatten es ja schon am Anfang gesagt, dass sie experimentieren mit verschiedenen Sachen herum. Ich meine, das Kostenmodell ist halt super knapp gestrickt bei denen. Deshalb müssen sie, also sagen wir mal so, die Kosten für die Artikel sind relativ gering. Von daher müssen sie wahrscheinlich noch andere Sachen fahren. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Oder es sollte jetzt auch nicht zur Spam-Hölle werden. Und mit Job-Advertisement kann man, denke ich, noch gut leben. Ne? Das ist weniger ein Problem.
Genau. Ja. Und der letzte Punkt auf unserer Liste hat auch was mit Experimentieren zu tun. Christian Heiser, den meisten unserer Hörer dürfte er bekannt sein, macht bei der Wikimedia mit, glaube ich, als einer der Vorstände, wenn ich mich nicht täusche, ist Mitglied in der AG Open Science. Und hat unter anderem über die letzten Jahre seine Dissertation zum Thema Open Science gemäß den Grundlagen und den Prinzipien von Open Science natürlich auch offen geschrieben. Und Netzpolitik hat jetzt mal, nachdem seine Dissertation jetzt abgeschlossen ist, und er abgegeben hat, hat ihn mal zum Interview gebeten und es gibt auf netzpolitik.org ein ganz kurzes, verschriftlichtes Interview, was, glaube ich, der Leonid Dobusch geführt hat, mit Christian, wo er ihn so ein bisschen zur Motivation und das Ganze drumherum befragt.
Sehr schön. Auch nochmal Glückwunsch.
Ja, genau.
Dass das nun abgeschlossen ist.
Ja, war auch ein wirklich spannender Prozess, ihn das einfach so zu begleiten. Also sowohl seine Toolauswahl als auch so die Schwierigkeiten und Nicht-Schwierigkeiten, die damit entstanden sind, seine Umfragen, die offene Auswertung des Ganzen sozusagen, war durchaus auch ein spannender Prozess, das mal so als quasi Leser in Anführungsstrichen zu begleiten.
Ja. Gut, dann haben wir es ja schon fast wieder. Was heißt fast? Dann haben wir es schon wieder. Das war ein kleiner Ausflug durch die News, die doch diesmal so relativ neu waren. Das hat sich nicht allzu viel angestaut diesmal.
Beziehungsweise daher, wir haben das Angestaute gar nicht erst aufgemacht.
Sagen wir das so. Wir hatten ausreichend Material in den neueren Sachen, um die alten gar nicht erst anzugucken zu müssen, genau.
Genau, ich denke, wir sind auch ein bisschen kürzer. Liegt auch so ein bisschen gerade an den Aufnahmemodalitäten. Wir haben hier so ein paar Schwierigkeiten. Ich hoffe, ihr habt das während des Hörens der Folge überhaupt gar nicht mitbekommen. Aber das
passiert.
Genau, das nur als Erklärung, warum wir so ein bisschen zeitiger hier heute Schluss machen.
Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und nochmal danke fürs Hören und danke dir, Matthias, für das interessante Gespräch und die vielen, vielen tollen Sachen, die du wieder rausgekramt hast. Immer wieder eine Freude.
Ja, gerne, gerne. Ebenso dir vielen Dank und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören.
Macht's gut, bis dann. Tschüss.